Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Wir gehen von A bis Z vor. Heute ist der Buchstabe H dran und ein Zufallsgenerator hat das Land Honduras ausgespuckt. Und Shaki, du hast Fakten vorbereitet.
Genau.
Shakis Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Im Jahr 2012 verzeichnete Honduras laut den Vereinten Nationen eine Mordrate von 90,4 Tötungsdelikten pro 100.000 Einwohner. Die höchste weltweit zu dieser Zeit. Diese extreme Gewalt wurde hauptsächlich durch Drogenhandel und Bandenkriminalität verursacht. Eine Studie ergab, dass zwischen 2010 und 2013 nur etwa 3,7% der
Überlebten.
Nein. Nur etwa 3,7% der über 27.000 registrierten Mordfälle zu einer Verurteilung führten.
Oha.
In Großstädten wie zum Beispiel San Pedro Sula lag die Aufklärungsrate sogar bei nur 1%.
Das ist nix.
Das ist echt nix. Hauptgründe sind Korruption, mangelnde Ermittlungsressourcen und eingeschüchterte Zeugen. Und dann habe ich noch etwas bisschen Netteres für dich. Ich weiß wirklich nicht, wie man diese Stadt ausspricht, also bitte verzeiht mir. In der Stadt Comayagua befindet sich die älteste funktionierende Uhr des amerikanischen Kontinents. Diese mechanische Uhr wurde um das Jahr 1100 in Spanien gefertigt und im 17. Jahrhundert nach Honduras gebracht. Sie läuft bis heute und muss täglich von Hand aufgezogen werden. Ein lebendiges Stück Geschichte.
Oh, das finde ich toll.
Ja.
Das finde ich besser wie das davor.
Ja. Ja, das war's zu meinen Fakten.
Danke.
Bitte.
Kommen wir zu unserem Fall. Sie war mutig, unbeugsam und eine der bekanntesten Stimmen Lateinamerikas für Umwelt und indigenes Recht. Berta Caceres. 2015 erhält sie einen der renommiertesten Preise, den man in diesem Bereich erhalten kann, den Goldman Environmental Prize. In ihrer Rede gedenkt sie an alle Märtyrer, die während ihres Kampfes für die Umwelt ihr Leben lassen mussten. Nicht mal ein Jahr später wird sie selbst Opfer eines Attentats. Liebe Shaki, herzlich willkommen zur Märtyrerin von Honduras. Berta Caceres wurde am 3. März 1973 in La Esperanza in Honduras geboren. Als indigene Lenkerfrau engagiert sie sich schon früh für die Rechte ihres Volkes.
Was ist eine Lenkerfrau?
Wir sollten kurz darüber reden, was Lenker ist. Die Lenker sind ein indigenes Volk, das vor allem im westlichen und südwestlichen Honduras sowie im östlichen El Salvador lebt. Mit rund 100.000 bis 150.000 Angehörigen bilden sie die größte indigene Bevölkerungsgruppe in Honduras. Viele Lenker leben in ländlichen, bergigen Regionen, darunter in den Departments, also wahrscheinlich so Regionen, die ihnen zugeteilt werden, in Tibuca, La Paz, Lempira und Ocotepec.
Und das ist auch heute noch so.
Ist auch heute noch so. Ihre Gesellschaft ist traditionell gemeinschaftlich organisiert mit einer engen Verbindung zu Natur, Familie und Spiritualität. Ich möchte dir ein bisschen über die Geschichte von den Lenker erzählen, weil das wahnsinnig wichtig für den Fall heute ist.
Ich finde es auch immer sehr spannend, also gern.
Sehr gut. Bereits lange vor der Ankunft der spanischen Kolonialherren im 16. Jahrhundert waren die Lenker in der Region ansässig. Obwohl sie keine schriftliche Sprache entwickelten, verfügten sie über eine komplexe Kultur mit eigenen religiösen Praktiken, sozialen Strukturen und nachhaltiger Landwirtschaft. Sie waren in kleineren Fürstentümern organisiert und führten keinen zentralen Staat wie etwa die Maya. Berühmt ist der Lenka-Anführer Lempira, der im Jahr 1537 einen groß angelegten Aufstand gegen die spanischen Eroberer anführte und dabei getötet wurde. Heute ist er eine nationale Symbolfigur des Widerstands in Honduras. Während der Kolonialzeit verloren die Lenka große Teile ihres Landes. Sie wurden zur Zwangsarbeit verpflichtet, ihre spirituelle Praxis wurde unterdrückt und ihre indigene Identität vielfach geleugnet. In offiziellen Statistiken galten sie oft lediglich als, in Anführungszeichen, arme Bauern. Ihre kulturelle Eigenständigkeit wurde zurückgeschraubt. Doch wie sieht das Ganze heute aus? Die ursprüngliche Sprache der Lenka ist heute weitgehend ausgestorben. Es existieren nur noch wenige erhaltene Begriffe und Lautformen. Dennoch bemühen sich einige Gemeinden und kulturelle Initiativen, die Sprache zumindest in Teilen wiederzubeleben. Die Spiritualität der Lenka basiert auf einem tiefen Respekt gegenüber der Natur. Flüsse, Berge und Tiere gelten als heilig und belebt von spirituellen Wesen. Der Gualcarque-Fluss, den Berta Saceres verteidigte, ist für die Lenka ein heiliger Ort, an dem die Madre Tierra, also Mutter Erde, wohnt. Viele ihrer heutigen Zeremonien verbinden traditionell indigene Glaubensvorstellungen mit christlichen Elementen, ein Ausdruck des kulturellen Synkretismus. Die Lenka leben zumeist von kleinbäuerlichen Landwirtschaften. Sie bauen Grundnahrungsmittel wie Mais, Bohnen und Kaffee an, meist für den Eigenbedarf. Die kollektive Nutzung von Land, gemeinschaftliche Entscheidungsbindung und das Weitergeben von traditionellen Wissen sind zentrale Bestandteile ihres Alltagslebens. Außerdem sind sie bekannt für ihre kunstvolle Keramik, handgewebten Textilien und den Erhalt traditioneller Heilmethoden. Warum sind die Lenka heute so in Gefahr? Heute kämpfen die Lenka vor allem um den Erhalt ihres Territoriums. Das sieht man immer wieder, dass Minderheiten und indigene Völker aus ihren Bereichen quasi vertrieben werden.
Und die, oder die immer kleiner
oder immer kleiner werden. Ja. Große Infrastrukturprojekte wie Staudämme, Bergbau oder industrielle Landwirtschaft bedrohen ihre Lebensgrundlage. Viele dieser Projekte werden ohne vorherige Konsultation der indigenen Gemeinde durchgeführt, obwohl es ein Übereinkommen gab, das ILO, das eigentlich vorschreibt, dass die Lenka vorab benachrichtigt und instruiert werden sollen, wenn es ein neues Projekt geben soll.
Ist das ein Gesetz? Also, oder ist das?
Das ist gesetzlich. Ja, okay. Ja, das ist gesetzlich. Die Repression gegen Lenka-Aktivistinnen ist erschreckend hoch. Drohungen, Kriminalisierung, Gewalt und sogar Mord sind keine Seltenheiten. Der Fall Berta Saceres ist nur das bekannteste Beispiel für diese Risiken, denen indigene Verteidigerinnen in Honduras ausgesetzt sind. Trotz all dieser Herausforderungen gibt es einen neuen Aufbruch. Die Lenka begreifen sich nicht nur als kulturelle Minderheit, sondern mittlerweile als politische Kraft. Viele Gemeinden haben sich organisiert, etwa im Consejo Civil de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras.
Wow, also, das hast du jetzt schön gesagt.
Ganz kurz, das nennt man COPINH, COPIN. Um ihre Rechte zu verteidigen und den Zugang zu Bildung, Gesundheit und Land zu verbessern. Mitbegründerin dieser Organisation ist Berta Saceres. Einer ihrer größten Kämpfe ist der Widerstand gegen das Wasserkraftprojekt Agua Zarca. Ein Staudamm, gebaut ohne Zustimmung der indigenen Gemeinde, droht den Gualcarques-Fluss, also das heilige Gewässer, zu zerstören. Seit Jahren erhält Berta Morddrohungen. Mehrfach wird sie überwacht, verfolgt und diffamiert. Internationale Organisationen wie Amnesty International oder FIAN dokumentieren die Einschüchterungsversuche. Also das ist was jeder mitbekommen hat. Honduras zählt zu den gefährlichsten Ländern der Welt für Umweltaktivistinnen. Allein zwischen 2010 und 2016 wurden dort über 100 Umweltverteidiger getötet. Und trotz aller Drohungen, Berta macht weiter. Bis zu jener Nacht im März 2016. Es ist der 2. März 2016 in La Esperanza. Die Nacht liegt schwer über der kleinen Stadt in den Bergen. Es ist kurz vor Mitternacht. In einem unscheinbaren Haus am Rande der Stadt, in dem sie seit Jahren lebt, sitzt Berta Saceres. Die Tage waren ziemlich anstrengend. Es hat Proteste gegeben, Planungstreffen und neue Drohungen. Doch sie bleibt wach, sie ist vorsichtig. Zu oft wurde bereits gesagt, dass man sie töten wolle. In dieser Nacht ist sie nicht alleine. Gustavo Castro Soto, ein befreundeter Umweltaktivist aus Mexiko, übernachtet bei ihr. Er wird als einziger Zeuge dabei sein, wenn das Unfassbare passiert. Gegen 23.45 Uhr wird die Haustür gewaltsam geöffnet. Zwei Männer dringen ein, schwarz gekleidet, bewaffnet und zielgerichtet. Es gibt keine Warnung, es gibt keine Worte. Sie gehen direkt auf Bertha zu und sie schießen. Berthas Körper wird mehrfach getroffen. Die Kugeln treffen lebenswichtige Organe. Sie stirbt innerhalb weniger Minuten noch vor Ort. Die Männer bemerken, dass auch Gustavo da ist und auch sie erschießen ihn. Am Kopf und an der Hand. Und nur durch sehr viel Glück überlebt er. Er stellt sich tot. Minuten vergehen und die Mörder fliehen. Castro ruft um Hilfe, ist verletzt und voller Panik. Doch in Honduras ist es halt so, wenn da ein Notruf abgesetzt wird, es dauert sehr, sehr lange, bis da jemand kommt. Und dass endlich Hilfe eintrifft, ist es gar nicht wirklich so eine Hilfe. Denn Gustavo wird zunächst wie ein Verdächtiger behandelt. Er wird festgehalten, mehrfach befragt und über Tage in Honduras festgesetzt, obwohl er selbst nur knapp überlebt hat.
Aber er bekommt schon medizinische Versorgung.
Ich gehe davon aus, weil sonst, glaube ich, hätte er nicht überlebt. Aber wenn du dir überlegst, wenn jetzt ein Verdächtiger oder ein Täter medizinische Hilfe bekommt, dann reden wir von Handschellen im Krankenhausbett, ständige Verhöre, Überwachung bei den Zimmern und so weiter. Also angenehm kann das nicht sein. Zu Anfang gibt es kaum offizielle Hinweise. Die Behörden äußern sehr dubiose Theorien. Es ist sogar mal von einem Eifersuchtsmord die Rede. Wer jetzt auf Bertha eifersüchtig war, das wurde so jetzt nicht klargelegt.
Von ihrem Privatleben ist wahrscheinlich auch nicht viel bekannt, ob sie da jemanden gehabt hat oder so.
Also für sehr, sehr viele Menschen und vor allem für Menschenrechtsorganisationen, die wissen relativ schnell, das war kein Eifersuchtsmord.
Ja, ja. Denke ich mir jetzt auch nicht, aber...
Nein. Die bekommt ja ständig schon Morddrohungen, sie wird verfolgt, man versucht sie so zu diffamieren und so weiter.
Ziemlich eindeutig, ja.
Dann gibt es einen entscheidenden Fund. Ein Mobiltelefon, das einem der Täter gehört, wird in Berthas Haus gefunden. Darauf gibt es gespeicherte Chatverläufe, Standortdaten und Anruflisten.
In welchem Jahr befinden wir uns jetzt?
2016. Der Mord war kein Einzelfall, kein Impuls, sondern geplant. Mit präziser Logik, wer, wann, wie und alles ganz genau vorbereitet. Telefonaufzeichnungen belegen, dass David Castillo, der Geschäftsführer des Unternehmens DESA, in engem Kontakt zu den Attentätern stand. Gespräche, die kurz vor und nach dem Mord geführt wurden, enthalten Kodierungen, Geldversprechen und Planungsdetails. Du weißt sicher, was DESA ist?
Klar.
Ja. DESA steht für Desarrollos Energéticos S.A., ein honduranisches Energieunternehmen, das im Zentrum des Mordfalls an der Umweltaktivistin Bertha Caceres steht. DESA ist ein privatwirtschaftliches Energieunternehmen und wurde gegründet, um erneuerbare Energieprojekte im Land zu realisieren, insbesondere Wasserkraftwerke. Eines der bekanntesten und umstrittensten Projekte von DESA war Agua Zarca Staudammprojekt am Fluss Gualcarque im westlichen Hochland von Honduras.
Schuldig!
So, Fall ist beendet. Die Jacqueline hat gesagt, schuldig. Aus. Dieses Projekt, also DESA plante den Bau des Agua Zarca Staudamms ohne vorherige Zustimmung der betroffenen Lenkergemeinschaften. Dabei hätte das Unternehmen laut dem internationalen Recht, also diesem ILO-Übereinkommen über die Rechte indigener Völker, die indigene Bevölkerung konsultieren und ihre freie, vorherige und informierte Zustimmung einholen müssen. Und für die Lenker war der Bau des Staudamms jedoch nicht nur ein Eingriff in die Umwelt, sondern eben eine spirituelle Entweihung. Und nur, dass du mal weißt, wie wichtig das dieser Fluss für die ist. Die Lenker betrachten den Gualcarque als von spirituellen Wesen bewohnt. Er ist Teil ihrer kosmischen Ordnung, in der Natur und Spiritualität eng miteinander verbunden sind. Rituale und Zeremonien finden oft in der Nähe des Flusses statt, um den Naturgeistern in Kontakt zu treten und Harmonie mit der Umwelt zu bewahren. Außerdem, und das ist jetzt, das finde ich richtig krass, der Gualcarque versorgt die Lenkergemeinschaft mit Trinkwasser und dient zur Bewässerung ihrer Felder und unterstützt ihre Landwirtschaft.
Also auch überlebenswichtig.
So, ich habe mir eine Doku angeschaut. Und da geht es eben um eines dieser Lenkerdörfer. Mittlerweile ist dieses Dorf beinahe unbewohnt. Es gibt noch ein paar, die übrig sind, weil die zum Beispiel zu krank sind, um wegzuziehen.
Mhm.
Aber die sagen, die hatten, also da wurde ein älterer Mann interviewt und der erzählt, dass sie seit 4 Tagen schon kein Wasser mehr haben.
Mhm.
Weil der Lenkerfluss, also der Gualcarque jetzt ausgetrocknet ist.
Mhm.
Und die haben aber ihr ganzes Trinkwasser davon bekommen. Und die müssen immer dann weiter wegreisen, damit sie Wasser bekommen oder auf Regen warten. Und wenn das nicht stattfindet oder sie nicht gehen können,
dann haben die halt kein Wasser.
Dann haben die kein Wasser.
Mhm.
Und es war sehr herzzerreißend, weil er hat gesagt, er kann nicht weg, weil er muss auf seine Frau aufpassen und die ist seit 7 Jahren bettlägerig und die kann nicht wegziehen.
Oh Gott.
Und die haben dann da einfach kein Wasser mehr. Außerdem hat dieses Projekt einen großen Einfluss auf Landenteignung, Umsiedlung und die Zerstörung der lokalen Ökosysteme. Als die Proteste unter der Leitung von Berta Saceres und der Organisation COPIN zunahmen, reagiert dieser mit massiven Einschüchterungsversuchen. Es gibt Drohungen, Verleumdungskampagnen und Überwachung von Aktivisten. DESA arbeitet laut internationalen Berichten mit Sicherheitsfirmen, dem Militär und der Polizei zusammen. Telefonauswertungen und Zeugenaussagen im späteren Mordprozess zeigen, dass DESA systematisch Daten über Gegnerinnen sammelt, Bewegungsprofile anlegt und Einschüchterungsstrategien entwickelt. Was waren die internationalen Konsequenzen daraus? Weil es kann ja nicht jeder, der was da irgendwie mal Geld gegeben hat oder sonst irgendwas sagen, joa, geht mich jetzt nichts an.
Ja.
Infolge der Enthüllungen und öffentlichen Protesten zogen sich mehrere internationale Geldgeber aus dem Projekt zurück. Darunter die Finnfund, also die ist aus Finnland, die FMO aus den Niederlanden und die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, DEG. DESA selbst wurde 2022 endgültig mit einem Insolvenzantrag konfrontiert und verlor die Konzession für das Aqua Zarca-Projekt. Das Projekt wurde gestoppt. 6 Jahre nach dem Tod von Berta.
Mhm.
Militär, ehemalige Sicherheitsoffiziere und ein DESA-Mitarbeiter. Sie alle waren Teil des Komplotts. Die Obduktion bestätigt, Berta Saceres wurde mit einer halbautomatischen Waffe erschossen. Schüsse in Brust, Bauch und Kopf. Die Tat trägt klare Merkmale einer Exekution. Und der Grund? Weil sie sich weigerte zu schweigen. Weil sie DESA, einem einflussreichen Unternehmen mit Verbindung zum Militär und politischen Eliten, die Stirn bot. Weil sie das Agua Zarca Staudammprojekt blockiert. Und durch Proteste, juristischer Widerstand und internationale Aufmerksamkeit blocken konnte. Die Ermittlungen waren zunächst sehr schleppend und von Ungereimtheiten geprägt. Aber da das Ganze international so groß war und so viele Menschen darüber Bescheid wussten, hat das dann mit Korruption nicht mehr so ganz gut funktioniert und insgesamt wurden 8 Personen festgenommen. Unter ihnen ist ein ehemaliger Militärsoldat, ein Mitarbeiter der Firma DESA, die hinter dem Aqua Zarca-Projekt stand, sowie der Geschäftsführer des Unternehmens, David Castillo. International unabhängige Ermittler, also etwa die internationale Expertengruppe GAIPE, belegten, dass Bertas Ermordung langfristig geplant war. Telefonüberwachungen, gezielte Observation, detaillierte Logistik. Diese Tat war ein Auftragsmord, beauftragt von den höchsten DESA-Kreisen. 2017 beginnen schließlich die ersten Verhaftungen. Insgesamt 8 Männer werden angeklagt, darunter ehemalige Soldaten, Söldner aus Spezialeinheiten, der Sicherheitschef von DESA und schließlich David Castillo selbst. Die Tat war längst keine persönliche Angelegenheit mehr, sondern ein wirtschaftlich motivierter Auftragsmord mit eindeutigem Ziel, den Widerstand gegen das Staudammprojekt zu brechen. 2018 werden 7 der 8 Täter verurteilt. Die zentrale Frage, die aber bleibt, ist, wer genau gab diesen Auftrag, wer finanzierte die Tat und warum wurde niemand aus dem politischen Umfeld belangt? Die Gerichtsverfahren sind geprägt von Unregelmäßigkeiten. Internationale Beobachter, also die ganze Welt war inkludiert, etwa Spanien, Deutschland oder den Vereinten Nationen, berichten über mangelnde Transparenz, eingeschränkten Zugang zu Beweisen und Einschüchterungsversuchen von Zeugen. 2021 wird David Castillo schließlich schuldig gesprochen, als Mitorganisator und Mittelsmann zwischen Auftraggebern und Tätern. Sein Urteil lautet 22 Jahre und 6 Monate Haft. Im Jahr 2024 wird dieses Urteil rechtskräftig. Und das finde ich dann schon wieder irgendwo krass, weil man konnte feststellen, dass er der Mittelsmann war, dass er quasi Befehle befolgt und weitergegeben hat. Doch wer hat den Auftrag gegeben?
Ja.
Offensichtlich war es nicht er.
Ja.
Da gibt es jemanden drüber.
Aber der konnte nicht gefunden werden.
Keine Chance.
Gruselig.
Deshalb kann man auch davon ausgehen, dass da politisch einiges noch mit dabei war.
Ja.
Aber dass man diese Menschen irgendwie schützen, in Anführungszeichen, konnte.
Dass man das vertuscht hat, dass man ihn an den Pranger gestellt hat, um
Ruhe. So geht man halt jemanden verhaftet, jetzt gibt alle wieder Ruhe und so weiter.
Genau. So wirkt das, ja. Krass.
Doch auch heute, fast ein Jahrzehnt nach dem Mord, sagt die Familie Saceres, das ist keine vollständige Gerechtigkeit. Die wahren Auftraggeber sind weiter frei. Und bis heute bleibt eben die zentrale Frage, wer gab den Befehl? Wer politisch und wirtschaftlich profitierte und bleibt touristisch unangetastet? Also kann man irgendwo davon ausgehen, dass das Ganze von weiter oben aus ist. Menschenrechtsgruppen und Beobachterinnen beklagen eine lückenhafte Aufarbeitung. Und der Fall ist symptomatisch für die weltverbreitete Straflosigkeit in Honduras, so wie du das vorher auch schon bei Chucky's Fakten genannt hast. Berta Saceres Tod wurde zum globalen Symbol für den Kampf indigener Völker, für Umweltschutz, gegen Korruption. Ihre Familie, COPIN und zahlreiche internationale Gruppen fordern bis heute Wahrheit, Gerechtigkeit und Konsequenzen, auch für die Hintermänner. Und immer noch, also im Jahr 2025, gibt es eine massive Gefahr für Aktivisten in Honduras. Jahre nach dem Mord an Berta werden Umweltverteidiger verfolgt oder verschwinden spurlos. Und das war der Fall der Märtyrerin von Honduras.
Boah, ich muss sagen, ich fand es jetzt die ganze Zeit irgendwie so schlimm. Also ich finde gut, dass das so aufgearbeitet wurde, auch wenn man den eigentlichen Verursacher, der das in Auftrag gegeben hat, nie finden konnte oder finden wollte. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Ich finde es so ungerecht. Das war ganz schlimm auszuhalten irgendwie für mich. Ja, eine ganz schlimme Geschichte.
Und ich weiß, also was ich super finde, super und auf der anderen Seite auch wieder traurig, Bertas Tochter, die ist in die Fußstapfen ihrer Mama getreten.
Ja.
Und die kämpft immer noch für das Recht ihres Volkes und die ist immer noch bei diesen ganzen Protesten mit dabei und organisiert die. Aber sie ist jetzt auch so in Gefahr wie ihre Mama.
Ja. Ich finde es auf der einen Seite so stark, also auch schon von ihr und auch von der Tochter, dass man sich trotz allem, ich meine, sie weiß, dass ihre Mutter da ermordet wurde. Sie steckt selber wahrscheinlich tagtäglich in Lebensgefahr und man kämpft aber trotzdem für seine Überzeugungen. Also ich finde das so stark und ich ziehe da so meinen Hut davor. War schlimm. Schlimm.
Es ist wirklich, und ich konnte bei Honduras Wonder mega viele Fälle finden.
Ja.
Also da gab's
das
von
mehr, ja.
Militärmassaker gegenüber Bauern zu Serienmörder, zu Drogenkartelle und so weiter und so fort. Es gab so viele Fälle, die ich hätte erwähnen können.
Mhm.
Und mir war es aber irgendwie ganz, ganz wichtig, als ich diesen Fall von Berta Saceres gefunden habe, dass wir über den sprechen, weil mir fällt das sehr viel auf, dass so Fälle, was indigene Völker betrifft, oft mal gar nicht so wirklich besprochen werden.
Mhm.
Oder auch diese Fälle nicht wirklich aufgearbeitet werden.
Weil es Randgruppen sind.
Es sind Randgruppen und da wird oft mal viel weniger Polizeiarbeit hineingesteckt.
Ja.
Man nimmt diese Fälle nicht so ernst.
Mhm.
Und ich finde es sehr wichtig, dass man darüber spricht.
Ja, absolut. Ja.
Das soll nicht untergehen. Und wenn uns solche Fälle unterkommen, dann werden wir da auch weiterhin drüber berichten und die aufarbeiten.
Ja.
Und den Namen, wie Berta Saceres Namen, unter die Leute bringen.
Finde ich gut.
Ja.
Danke für diesen Fall.
Ja, wenn ihr mehr von uns sehen oder hören wollt, dann bitte folgt uns auch auf TikTok und Instagram oder überall, wo es Podcasts gibt. Balu hat auch noch seinen Senf dazu zu geben.
Der träumt.
Der träumt so vor sich hin. Wenn ihr den Podcast lieber ansehen wollt, wir sind auch auf YouTube. Da könnt ihr uns auch gerne folgen. Und dann haben wir ein kleines Shoutout an die liebe Magdalena für unser Intro und die Viv für unsere Website und an die Sarah für unser Logo und die Melanie für unsere Fotos.
Danke.
Danke. Und dann sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Kill.